Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Im Neuen Testament wird von den Menschen in Athen beschrieben, sie waren begierig, immer was Neues zu hören. Und manchmal muss man sagen, die Athener haben ja dann in Gemeinden oft schlechte Karten. Da gibt es ja immer nicht viel Neues. Ja, man kann sagen, es geht ums Gebet, es geht um Gott, es geht um Jesus. Ja, und irgendwie kennt man schon vieles. Und Paulus war ja sogar, dass er sagt, ich werde nicht müde, euch immer wieder dasselbe zu schreiben. Heute, glaube ich, hätten die Athener bei uns Chancen. Ich werde über ein Wort predigen, wo ich fast eine Wette eingehen würde, dass ihr darüber noch nie eine Predigt gehört habt. Wer hat schon mal eine Predigt über das Wort Sela gehört? Wir haben es doch gerade gelesen, ne? Also hat nichts mit Uwe Sela zu tun. Ja, also dieses Wort Sela. Toll. Große Erwartung. Beim Vorbereiten habe ich mir gedacht, wie bescheuert bin ich, so ein Thema zu wählen. Aber wenn man das Wort anschaut, Sela, insgesamt 74 Mal in der Bibel, im Alten Testament und davon 71 Mal in den Psalmen und 3 Mal bei dem Propheten Habakuk, aber auch da in dem Psalm, den er geschrieben hat. Und damit merkt man schon, also es hat was mit den Psalmen zu tun. Da ist es ein Wort, was dort immer wieder vorkommt. Es gibt schöne Grafiken, die man da sich erstellen kann. Und da wird jetzt zum Beispiel deutlich, dass die Farben unten nicht stimmen. Also man hat hier diese Aufteilung immer von dem Psalmen von 0 bis Psalm 150 hier nach hinten. Und man sieht in etwa, das ist jetzt meine Erklärung für euch, wie ihr es nicht seht, die meisten von diesen Psalmen, wo Sela vorkommt, sind entweder Klagepsalmen, da wo es sehr emotional zugeht, wo man um etwas ringt, wo man sagt, da brauche ich Zugang zu Gott. Oder in den Psalmen, wo bewusst gedankt wird, wo man von einer großen Erfahrung herkommt. Und da stehen dann hauptsächlich dieses Wort Sela. Interessant, in manchen Bibelübersetzungen kommt es gar nicht vor. Da hat man das einfach gestrichen, weil man sagt, warum soll ich das reinschreiben? Kostet nur Platz und Papier. Im jüdischen Gebet kommt Sela vor. Und für viele Juden bedeutet es bis heute so etwas wie eine Bekräftigung. Manche Christen sagen ja Amen, so ist es. Und um jetzt nochmal ganz abzurunden, im Arabischen bedeutet Sela Gebet. Und jetzt kommen wir so auf diese Spur. Was heißt denn eigentlich Sela? Was ist denn die Bedeutung von diesem Wort? Antwort, hundertprozentig weiß man es nicht. Und es ist jetzt toll, über was zu predigen, wo man nicht hundertprozentig weiß, um was es geht. Da könnt ihr heimgehen und sagen, heute hat er nicht gewusst, was geht. Und dementsprechend war dann die Predigt. Nee, ich hoffe nicht. Wisst ihr, das Wort Sela kam nicht aus der Alltagssprache, sondern es kam aus der Liturgie, aus dem Gottesdienst und dort hauptsächlich aus der Musik. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, im Tempel, da hat es ja Berufsmusiker gegeben, die dafür zuständig waren, die Menschen in die Gegenwart Gottes hineinzuführen und den Menschen zu helfen, eine Brücke zu Gott zu bauen. Und viele Dinge, die jetzt mit dem Sela zu tun haben, haben genau mit diesen Gottesdiensten zu tun, die Menschen gestalten, damit andere in der Gegenwart Gottes ankommen können. Und deswegen sagt man, Sela beschreibt immer eine Zäsur. Sela heißt Pause. Deshalb das Thema heute, die Pausentaste. Dort, wo Sela steht, drückt man auf die Pausentaste. Und da heißt es, da musst du nochmals verharren dabei, innehalten. Da ist jetzt wichtig, dass du Dinge nochmals bewusst für dich fassen kannst. Da brauchst du Zeit an diesem Moment. Das heißt Sela. Hier brauchst du Zeit. Wir haben vorhin einen Psalm gelesen. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, ja, als Christiane Güth gelesen hat. Und da stand dann Sela. Ja, da macht man sofort weiter. Im Tempel war dann erstmal Schluss. Da wurde aufgehört mit Reden oder mit Singen. Manchmal gab es vielleicht noch Musik weiter oder es herrscht komplett Stille. Wo man nämlich diesen Moment hatte, das ist jetzt dieser Moment, an dem brauchst du Zeit, um Dinge für dich zu klären oder zu fassen. Und das ist so diese Pause-Taste, die für uns immer wieder auch wie eine Einladung ist, wo Gott sagt, du brauchst manchmal diese Momente in deinem Glauben, in deiner Beziehung zu mir, in deinem Leben, in den Erfahrungen, die du machst, wo diese Pause-Taste gedrückt wirst, damit du bei mir ankommen kannst. Und damit gehört dieses Selah zum Gebet. Ich habe euch ja vor einigen Wochen eine Definition angeboten, was ist Gebet? Und da war klar, das ist nicht, ich muss Gott alles erzählen, weiß ja sowieso, ich muss ihn überzeugen oder auf mich aufmerksam machen, sondern Gebet ist die Begegnung mit Gott, die immer Auswirkung und Einfluss hat. Und dieses Bild, ja, ich trete in seine Gegenwart und es hat immer Folgen. Das hat immer etwas in mir, das was bewegt wird. Auch wenn ich vielleicht im Moment noch gar nicht sofort merke. Auch wenn diese Begegnung nicht ist wie so ein Instant-Kaffee, anrühren und alles runterspülen und schon erledigt. Sondern manchmal etwas reifen muss, ein Prozess gestartet wird. Und ich im Rückblick sagen kann, das hat da begonnen, wo ich angefangen habe, in dieser Gegenwart Gottes zu verharren und bei Gott zu sein. Und dieses Gebet, dieses Selah, soll diesen Raum genau schaffen. Selah ist wie so dieser Raum, wo ich Gott begegnen kann und wo er etwas in mein Leben hineingibt. Und interessant ist, die Folgen von dieser Begegnung begegnen uns auch bei diesem Begriff Selah. Wenn man die Texte genau anschaut, es gibt ganze Reihe von Psalmen, da kommt es nur einmal vor, aber in vielen Psalmen zweimal oder dreimal. Und dann ist es auch ein innerlicher Bruch oder eine innerliche Zäsur. Danach geht's anders weiter. War vorher von Klage die Rede, dann schließt sich danach Selah der Dank an. War vorher von Verzweiflung die Rede, dann schließt sich danach Gewissheit an. Und man hat so den Eindruck, da wird jetzt etwas in Bewegung gesetzt, was mir in meinem Leben nochmal eine neue Perspektive gibt. Es gibt verschiedene Psalmen, in denen Selah steht. Und deshalb heute mal einer, in dem es dreimal vorkommt, Psalm 46. Und wir können den Psalm jetzt gemeinsam lesen. Und ich lade euch ein, dass wir laut miteinander lesen. Da liest man manchmal auch nochmals lauter. Und dann kann man so richtig bewusst auch mal sagen, Selah. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge im Meer ins Versinken. Wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Selah. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Die Völker müssen verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Selah. Kommt her und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der den Kriegen ein Ende macht in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will mich erheben unter den Völkern. Ich will mich erheben auf Erden. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Selah. Vielleicht habt ihr euch gedacht, warum hat er den Anfang überlesen, vorzusingen für die Korachiter? Das war so das Lobpreisteam im Tempel. Ja, und damit wird es jetzt verortet in diesem Tempelgottesdienst. Und das, was wir jetzt hier haben in diesem Psalm, das ist, dass wir in drei Abschnitten immer wieder hingeführt werden zu einer Herausforderung, in der wir vielleicht ganz bewusst Gott begegnen müssen, wo diese Selah, die Pausetaste gedrückt wird. Und ich gehe mit euch diese drei Abschnitte durch. Ihr könnt diese Texte nochmals lesen. Das erste, die Pausentaste, angesichts von bedrängender Situation. Ja, wo Gott sagt, ihr braucht manchmal so dieses Innehalten und dieses ganz neu Gott begegnen, wenn ihr bedrängende Situationen erfahrt. Also wenn ich den Psalm lese, eigentlich fast jedes Mal, da denke ich, boah, ist das vollmundig. Gott ist unsere Zuversicht stärker in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Ja? Und wenn die Welt untergeht, kein Problem, ja, sie geht mit Gott unter oder wie. Ja, wisst ihr, da liest man ganz schnell darüber weg, von dem, was hier geredet wird. Diese großen Nöte, die beschrieben werden, das heißt, das sind Dinge, die kann ich nicht mehr mit meiner eigenen Kraft bewältigen. Und es ist offen, was es ist. Und Nöte können ganz unterschiedlich sein. Für den einen ist es eine Krankheit, wo er merkt, die hebt mich komplett aus der Bahn. Für den nächsten ist es auf einmal eine Arbeitslosigkeit, eine wirtschaftliche Not. Für den nächsten sind es Nöte in Familien, dass man merkt, ich erreiche meine Kinder nicht mehr oder meine Kinder, sie wollen mich nicht mehr erreichen. Ja, Nöte mit sich selber, wo man merkt, ich komme mit mir nicht mehr klar. Nöte, ich habe Dinge nicht mehr im Griff. Das sind so diese Erfahrungen, wo man sagen will, das sind alles Dinge, die wir gerne wegbeten würden. Und Gott nimmt sie nicht einfach weg. Und da ist der Glaube nicht wie so ein Abwehrschirm, Schutzschirm, an dem alle Nöte abprallen. Manchmal wendet Gott Dinge ab, manchmal nicht. Gehören ins Leben dazu. Und hier ganz ehrlich, das sind große Nöte, die uns treffen. Und er geht sogar so weiter und sagt, und das ist wie ein Weltuntergangsszenario. Dass man den Eindruck hat, jetzt versinkt alles im Chaos. Das ist ja fast schon sprichwörtlich, wenn jemand sagt, meine Welt versinkt irgendwie im Chaos. Da ist nichts mehr, was stabil ist. Da ist nichts mehr, was Halt gibt. Da ist das im Bild die Rede von den Wellen, die einen überfluten, von Bergen, die einstürzen. Das, was immer stabil und tragfähig war, dass man den Eindruck hat, und das trägt mich nicht mehr, jetzt im Moment. Und in Klammer, das kann auch eine Erfahrung sein, die man im Blick auf seinen Glauben macht. Wo man angesichts von Erfahrungen den Eindruck hat, und jetzt trägt mich mein Glaube auch nicht mehr. Und das, was ich immer glauben konnte, immer halten konnte, das erreicht mich nicht mehr. Und das sind so diese bedrängenden Situationen, von denen man dann steht und sagt, ich habe es nicht mehr in der Hand. Und dann steht das andere. Und Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Zuversicht im Hebräischen bezeichnet es Schutz. Ja, ein Schutzort mitten in der Nöte. Dort, wo ich hingehen kann, dort, wo ich weiß, da habe ich eine Anlaufstation, da ist einer, ja, der ist mit meinen Nöten nicht hilflos, sondern da kann ich ankommen. Der hat ein offenes Ohr für mich, ein offenes Herz. Da ist ein Gott, bei dem ich mit meinen Nöten aufgehoben bin. Das meint diese Zuversicht und Stärke. Da ist ein Gott, der mir die Kraft gibt, in dem allem durchzuhalten. Und wenn die Welt untergeht, dann geht sie wenigstens mit Gott unter. Und wenn ich nicht mehr weiter kann, dann ist ein Gott, der mit mir an der Stelle ist und der mir die Kraft gibt, dort auszuhalten. Dieses Bekenntnis. Und jetzt sehe ich die große Herausforderung. Er sagt ja, wenn das so ist, Riesennöte, Untergang, aber wenn Gott da ist, dann brauche ich keine Angst haben. Stimmt das? Stimmt das? Gemeine Frage, ne? Ja klar, stimmt, das steht in der Bibel. Aber wisst ihr, manchmal erreicht einen das überhaupt nicht mehr. Das sagt man, es wäre schön, wenn es so wäre. Es wäre schön, wenn in den großen Nöten auf einmal Zuversicht da ist. Wenn dort, wo ich nicht mehr weiter kann, auf einmal ein Gott ist, der mich trägt. Es wäre schön, wenn ich das erleben kann. Und das geht nicht einfach so schnell. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann drückt der Beter auf die Pausetaste und sagt, und jetzt brauchst du Zeit. Jetzt brauchst du Zeit in der Gegenwart Gottes, damit das, was dich nicht mehr erreichen kann, wieder anfangen kann, in deinem Leben dir nahe zu kommen, gewiss zu werden. Zu wissen, da ist wirklich ein Gott, der mich in den Nöten trägt. Da ist wirklich ein Gott, der mir die Kraft gibt. An der Stelle ist für uns meistens so, dass wir bewusst sagen, es muss alles schnell gehen. Ich will schnelle Antworten, ich will schnelle Hilfe, ich will alles schnell. Ja, und das ist ja so oft auch das Gebet. Ja, lieber Herr, gib Geduld, aber ganz schnell. Ja, greif ein, aber ganz schnell. Ich habe gerade gebetet. Warum? Du hast doch gesagt, ja, ehe sie rufen, will ich antworten. Warum hast du nicht? Warum musst du dich überhaupt rufen? Ja, kennt ihr so diese Haltung? Ja, ich brauche ganz schnell Gewissheit. Mir zieht es den Boden und den Füßen weg. Ich brauche Gewissheit. Das sind die großen Nöte. Du musst was machen. Und dann sagt Jesus, mach ich. Aber bevor ich mich um deine Nöte kümmere, kümmere ich mich um dich. Und jetzt brauchst du erstmal die Begegnung mit mir. Drück mal diese Pause-Taste. Und wisst ihr, was Pause-Taste damals auch heißt? Ich gehe in die Gegenwart Gottes. Und die Gegenwart Gottes war vielleicht nicht der Schreibtisch, wo das alles getobt hat, sondern da sind die Menschen in den Tempel gegangen. Die haben gesagt, ich lasse den Alltag jetzt zurück mit dem Ganzen, was mich überfordert, wo ich eigentlich den Eindruck habe, jetzt erreicht mich mein Glaube nicht mehr und ich gehe jetzt bewusst in die Gegenwart Gottes und ich suche diese Nähe in dieser Haltung, ich möchte dir begegnen und jetzt setze ich mich einfach dir aus. Und da sind vielleicht manchmal große Worte gar nicht mehr nötig. Das ist vielleicht manchmal eher so, wie Petrus sagt, ja, du weißt doch alle Dinge. Vielleicht ist es auch manchmal wie Jakob, ich lass dich nicht, bis du mich gesegnet hast. Vielleicht ist es aber auch nur, ich weiß gar nicht mehr, was ich erwarten darf. Ganz ehrlich die Dinge ihm zu sagen. Und wisst ihr, und dann ihm Einfluss auf mich zu geben. Einfluss, dass er in meinem Leben etwas bewegen kann. Denn ich glaube, was hier definiert ist, dass die Begegnung mit Gott immer Auswirkung und Einfluss hat. Und wenn man merkt, da ist wirklich ein Zufluchtsort, da komme ich zur Ruhe. Oder da wächst in mir so ganz neu wieder Vertrauen. Oder es sind so diese Momente, wo ich sage, ich will jetzt diesen Gott alles überlassen. Und das ist so diese Pausentaste. Das ist eine Situation, die der Psalmist hier beschreibt, er sagt, manchmal kannst du in den schweren Erfahrungen, in den bedrängenden Erfahrungen, eigentlich Gott gar nicht mehr fassen. Und dann Sela, Pausentaste. Bleib bei ihm. Geh in seine Nähe. Setz dich ihm aus. Und geh nicht sofort zum Nächsten über, sondern gib ihm Zeit und Raum und Einfluss auf dich, damit etwas bewegt werden kann. Und manchmal ist es hilfreich, dieses Sela auch gemeinsam zu haben. Es war im Tempelgottesdienst, da haben sie gemeinsam gesungen. Und vielleicht kann man den Nachbarn dann anstupsen und sagen, du, brauche ich im Moment ganz besonders, ich kann es irgendwie nicht glauben, erreicht mich nicht mehr. Ich brauche jemanden, der mit mir in diese Gegenwart Gottes geht. Und vielleicht heute nach dem Gottesdienst gerade auch so die Möglichkeit zu sagen, das sind Menschen, mit denen kann ich beten und die gehen mit mir in diese Gegenwart Gottes und dann verharren wir einfach mal in dem, dass er da ist. Sela, Pausentaste. Und nach der Pause, dann ging es weiter. Aber es ging anders weiter. Wenn wir den Psalm anschauen, dann geht es jetzt nicht mehr um die bedrängenden Situationen, sondern geht es jetzt um die Gegenwart Gottes, in die man eintauchen kann. Da geht es jetzt um diese Frage, was bedeutet es, dass Gott doch da ist? Ich habe vorhin das gelesen, es ist jetzt so schön übersetzt, ja, in der Stadt Gottes mit den Brünnlein, die da fließen. Ja, man kann es auch übersetzen, wo es heißt, der Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes, die heiligen Wohnungen des Höchsten. Ist vielleicht nicht so poetisch, aber etwas verständlicher. Wisst ihr, Stadt Gottes, das war für die Menschen klar. Das ist der Ort, wo der Tempel ist. Da ist Gott gegenwärtig. Und wenn ich zu Gott gehen will, gehe ich dorthin. Und es war diese tiefe Gewissheit, ich lebe in der Gegenwart Gottes, das ist mein Zufluchtsort und dort bin ich gut aufgehoben. Und diese Stadt, diese Gegenwart Gottes ist wie eine Quelle. Da fließt etwas in mein Leben an Kraft, an Erfrischen, am Hilfreichen. Ja, da erlebe ich, dass Gott was in mein Leben hineingibt. Ja, diese Gegenwart Gottes, sie ist für mich eine neue Perspektive. Und diese neue Perspektive heißt, egal was passiert, ich erlebe alles mit Gott. Immer mit ihm. Und das ist ein anderes Vorzeichen. Die Frage ist, ob du deine Krankheit alleine oder mit Gott erlebst. Die Frage ist, ob du deine Sorgen allein oder mit Gott erlebst. Die Frage ist, ob du deine Beziehungen alleine oder mit Gott lebst. Merkt ihr, das ist ein neues Vorzeichen, weil jetzt muss ich mit diesem lebendigen Gott rechnen. Jetzt muss ich auf einmal sagen, ja, wenn er da ist, dann muss ich ihn vor Augen haben. Und genau das macht jetzt dieser Psalmist. Er sagt, mit welchem Gott habe ich es denn zu tun? Und dann heißt es hier ja nur der Herr Zebaoth, ja, der Gott Jakobs. Liest man ganz schnell darüber weg. Wenn da Herr steht, da steht dieser Begriff Jahweh. Das ist der Gott, der Mose am Dornbusch gesagt hat, ja, ich bin der, ich bin. Ich bin der Gott, der da ist. Und was das bedeutet, findet das heraus. Ich bin der lebendige Gott, der mit dir ist. Ich bin der Gott, der am Wirken ist. Ich bin der Gott, den du begegnen wirst. Ich bin der Gott, der dein Gott ist. Das heißt Jahweh. Ja, und jetzt sagt er, ja, welcher Gott ist da? Das ist der Gott, der da ist in meinem Leben, dem ich begegnen kann, den ich entdecken darf. Und es ist der Herr Zebaoth. Übersetzt mancher der Herr der Herrscher, wo diese ganze göttliche Macht gemeint ist, der Gott, der Himmel und Erde in seiner Hand ist, hat. Und jetzt zu sagen, ich lebe in der Gegenwart von diesem Gott, der das letzte Wort über alles spricht, über alles. Über jede Frage, über jede Erfahrung, über alles, was scheinbar untergeht, über alle großen Nöte. Über meine Kraftlosigkeit, über meinen Kleinglauben, über alles, was da ist. Es ist der Gott, der das letzte Wort darüber spricht und alle Macht darüber hat. Und dieser Gott ist der Gott Jakobs. Ich habe von einem jüdischen Rabbiner eine interessante Auslegung zu diesem Gott Jakobs gehört. Der sagt, es ist jetzt nicht so sehr der Bund im Mittelpunkt, ja, der Gott Abraham, Isaak und Jakobs, sondern Jakob, das war der Hinterlistige. Bayern würden wir sagen, der Hinterfotzige, der die Leute betrogen hat, der auch versucht hat, Gott in den Griff zu bekommen, indem er mit Gott noch Deals macht. Also so ein richtiger Trump-Gläubiger. Ja, mach mal einen Deal mit Gott. Wenn du mich heimbringst, kriegst du die Hälfte von dem, was ich verdient habe. Aber vorher musst du es mir geben. Ja, wenn du mir es gegeben hast und du handelst nicht, dann nehme ich es mir selber. Den Erstgeburtssegen, das Erstgeburtsrecht. Ja, dann hole ich mir das eben. Das ist Jakob. Jakob, der Eigenmächtige, der Hinterlistige, der mit seinem Handeln Gott im Weg steht. Der eigentlich sich aus dem Spiel katapultiert. Und jetzt heißt es, es ist der Gott Jakobs. Es ist der Gott, der mit jedem Jakob fertig wird. Es ist der Gott, der mit jedem Hinterlistigen fertig wird. Und wenn du Jakob bist, weil du sagst, Mensch, ich habe so viel kaputt gemacht, so viel falsch, dann lebst du in der Gegenwart von diesem Gott, der sagt, ich werde mit allem fertig. Ich bin der Gott für jeden Jakob. Und jetzt kann man sagen, das ist ja genauso wie bei den anderen. Das hört sich richtig gut an. Gott ist da, ich lebe in seiner Nähe. Er ist der alles in der Hand hat. Er ist der Gott, der für mich ist, den ich begegnen kann. Er ist der mit allem fertig wird. Und auch hier manchmal, es erreicht mich nicht, das kann ich oft nicht fassen. Habe ich den Eindruck, das ist alles nur im Kopf. Sela. Pause. Geh nicht sofort zum Nächsten über, sondern jetzt bleib in diese vor Gott sein. Und sag, ich möchte jetzt innehalten. Ich möchte, dass das mich wieder berührt. Dass ich nicht nur singe, Gott ist gegenwärtig, sondern dass ich es erlebe, er ist wirklich gegenwärtig, hier, mittendrin in meinem Leben. Er ist nicht der Zuschauer, sondern er ist an meinem Leben beteiligt, er ist an mir interessiert. Er ist der damit fertig wird. Und dann ganz bewusst diese Pausentaste zu drücken und zu sagen, ich möchte, dass du mich jetzt ganz neu berührst, Wir haben das vorhin so schön gesungen, wie es Gerhard Terstegen ausgedrückt hat, er ist ja Mystiker gewesen. Du durchdringest alles, lass dein schönstes Licht, Herr, berühren mein Gesichte. Wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne Stille halten, lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Das ist Gebet. Vor Gott zu sein und sagen, erreich mich mit deiner Gegenwart. Ich kann mich nicht einfach hineinbeamen. Und dann geht es weiter in den nächsten Abschnitt. Wir hatten jetzt diese bedrängenden Erfahrungen und dann kam man über diese Begegnung mit Gott, über diese Pause zur Gegenwart Gottes, wo man sagt, Mensch, der ist doch gegenwärtig. Und jetzt kommt man zur Perspektive für Gottes großes Handeln, für seine große Zukunft. Und das, was jetzt hier beschrieben wird, da wird der Blick auf die Zukunft Gottes gerichtet, kommt her, seht die Werke des Herrn, der etwas Schreckliches tut, der Bogen zerbricht, also die Waffen vernichtet, das, was kaputt macht, zerstört. Und das sind alles Verse, Texte, wo mit alttestamentlicher Perspektive auf dieses messianische Friedensreich geblickt wird, auf dieses, wo Gott selber Heil schafft in dieser Welt, wo er ganz neu die Dinge werden lässt. Und das war so diese Perspektive. Und über diese ganzen Auseinandersetzung mit dem Unheil und in dem ganzen Entdecken, Gott ist doch gegenwärtig, wird jetzt auf einmal vor Augen geführt bekommen und über allem Geschehen in dieser Welt ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, sondern das spricht Gott. Und das letzte Wort ist nicht das Chaos, sondern es heißt, dass Gott sagt, ich werde meine Herrschaft aufrichten über alle Welt. Am Ende steht diese sichtbare Herrschaft Gottes. Und am Ende steht das, was Jesus dann gesagt hat, ich mache alles neu. Und dieses messianische Friedensreich für uns hat es mit Jesus konkret Gestalt bekommen. Er sagt, er ist der Gott, der gekommen ist, der Heil schafft, was Neues werden lässt. Er ist der Gott, der heute schon hineinwirkt in unser Leben, wo man so einen Geschmack für das Neue manchmal bekommt. Aber es ist der Gott, der die große Perspektive eröffnet und sagt, am Ende steht, ich mache alles neu. Und dann ist alles, was so sinnlos ist hier, Teil seiner Geschichte, wo man sagt, es macht doch Sinn. Und alles, was so offen ist, unbegreiflich, man sagt, in dem war ja allem am Werk. Und alles, was hier nicht gestillt ist, nicht erfüllt ist, was auch so belastend blieb, ist dann vorbei. Und die Bibel, sie malt hier dieses unheimlich trostvolle Bild. Kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei. Und Gott selber wird die letzten Tränen abtrocknen. Und der Beter sagt, und darauf gehe ich zu. Und das ist meine Zukunft. Das gilt mir. Und das ist, was Gott für mich bereit hat. Und auch er sagt er, und dann aber bitte, Sela, wenn du sagst, das hört sich alles gut an, aber was habe ich von? Was gilt jetzt für mich? Bewusst zu sagen, jetzt gehe ich in die Gegenwart Gottes hinein und sage, öffne mir deine Zukunftsperspektive, dass durch deine Zukunft meine Gegenwart in einem anderen Licht steigt. Öffne mir deine Zukunft, dass durch das, was du tun wirst für die Zukunft, die du mir vorbereitest, ich heute, wo die Gegenwart oft so schwer ist, mit einer ganz anderen Perspektive gehen kann. Sela, kleines Wort, oder? Pausentaste. Wir haben jetzt nur drei Themen. In dem Psalmen gibt es noch viel, viel mehr Themen. Angesichts von Leid, von Enttäuschung, von Feinden. Und immer dort an diesen Punkten, wo man merkt, ich kann da hier die Gegenwart Gottes und seine Nähe nicht fassen. Da heißt es, Sela, jetzt bleib mal bei Gott. Jetzt nimm dir Zeit, halte das mal aus. Und ich weiß nicht, wo du heute vielleicht sagen musst, da möchte ich diese Pausentaste drücken. Ich vielleicht mit meinem Glauben im Moment nicht ganz klarkomme, mit Erfahrungen und das mit Gott nicht zusammenbringe, wo vieles für mich so im Unklaren ist, wo mir manches abhandengekommen ist von Gewissheit. Da heißt jetzt, Sela, jetzt such doch die Gegenwart Gottes. Begegne ihm weil diese Begegnung immer Auswirkungen und konkreten Einfluss hat. Wir haben vorhin das gehört, das Lied Gott ist gegenwärtig. Und wir hören das jetzt nochmals. Hermann, du wirst es uns spielen. Und vielleicht könnt ihr das nochmal so innerlich, wenn ihr den Text kennt, so ein bisschen mitsprechen. Gott ist gegenwärtig. Bei mir. Oder ich will mich dir stillhalten, dass du in meinem Leben etwas bewirken kannst. Oder der letzte Vers, der dann nur heißt, Herr, komm in mir wohnen. Erfüll mich, begegne mir, dass ich etwas fassen kann von dir und von dem, was du für mich bedeutest.